In einem Überblick über den Hebräerbrief waren wir gestern bis zum Ende von Kapitel 6 gekommen. Ich möchte heute Abend bei Kapitel 6, Vers 20 anknüpfen und dann weitergehen. Der Abschnitt, den wir jetzt vor uns haben, besteht im Grunde aus Kapitel 7. Kapitel 7 hat 28 Verse, aber Kapitel 6, Vers 20, der letzte Vers von Kapitel 6, gibt hier das Thema an. Der Schreiber sagt in diesem Kapitel, Kapitel 7, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Hoherpriester zu einer höheren Ordnung angehört. Er ist ein Priester, ein hoher Priester nach einer Ordnung, die größer ist als die menschliche Ordnung bzw. die Ordnung, die man im Alten Testament kannte. Welche Ordnung dieses ist, sagt er in den Versen 6, Vers 20 bis Kapitel bis Vers 10 in Kapitel 7. Die höhere Ordnung, um die es hier geht, in welcher Jesus Christus Hoherpriester ist, ist die Ordnung von Melchisedek. Er sagt in diesen Versen, wer Melchisedek ist, wie groß er ist und dass Jesus Christus noch größer ist. Das zweite, wir haben hier zwei Teile in diesem Abschnitt. Im zweiten Teil, Kapitel 7, Verse 11 bis 28, geht es darum, die priesterliche Ordnung des Sohnes Gottes als eine höhere, als die levitische herauszustellen. Die priesterliche Ordnung des Sohnes Gottes, in welcher er Hoherpriester ist, ist höher denn die levitische Ordnung. Inwiefern ist sie höher? Sie führt zum Ziel. Es liegt dem Schreiber daran zu zeigen, dass das levitische Priestertum nicht zum Ziel führte. Was ist das Ziel? Das Ziel ist nach Kapitel 5 eine geordnete Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung kann nie richtig geordnet werden, bis das eigentliche Opfer für Sünden gebracht worden ist. Die alttestamentlichen Opfer waren nur Schattenbilder. Wenn Sie fragen, ja, wie sah denn die Beziehung eines Menschen zu Gott im Alten Testament aus, dann müssen wir sagen, dass Gott nach dem Neuen Testament gleichsam ein Auge zudrückte. Die Beziehung war nicht richtig geordnet, aber Gott hat Menschen, die an ihn glaubten, die das Zeugnis vom kommenden Messias im Glauben anerkannten, diese hat er in Geduld getragen und als sein Volk gezählt. Aber sie waren nicht gerettet. Rettung kommt erst durch den Retter. Und deshalb wartet man im Alten Testament auf die Rettung. Jakob sagt, ich warte auf deine Rettung. Simeon sagt, jetzt habe ich deine Rettung gesehen. Dein Heil. Der Engel verkündet, euch ist heute ein Retter geboren. Den hat's nie vorher gegeben. Der Mensch lebt von einem Konto, das erst noch angelegt werden soll. Wir verstehen das, ja? Es gibt viele Leute, die leben von einem Konto, das noch gar nicht richtig angelegt ist. Die beziehen einfach Geld und hoffen, das noch einmal abdecken zu können. So ist das im Alten Testament. Gott verleiht Gnade, die er im Grunde, sagt Paulus, kein Recht hat zu geben. Deshalb scheint er auch ungerecht zu sein. Deshalb liegt Paulus so sehr daran, zu zeigen, dass wenn Jesus Christus gekommen ist und gestorben ist, Gott als gerecht herausgestellt wird. Denn er schien ungerecht zu sein. Und wenn es dabei geblieben wäre, wäre er ungerecht gewesen. Menschen als sein Volk zu zählen, als solche, die Vergebung haben, wenn noch kein Vergebender war, kein Retter war, kein Messias war, der die Schuld getragen hatte. Aber das alles wurde ihnen gut geschrieben auf ein Konto, das erst noch entstehen sollte, das erst noch abgedeckt werden sollte. Aber als der Herr Jesus kam, dann erlosch die ganze Schuld. Dann war alles in Ordnung. Und die Leute, die inzwischen in die Ewigkeit gegangen waren, die hatten zu Recht ihre Ewigkeit mit dem Herrn genossen. Die sind zu Recht dort, weil Gott, weil Gottes Treue feststeht. Er würde den Messias schicken. Das stand fest. Und weil das feststand, konnte Gott diese Leute annehmen. Aber wir müssen immer wissen, es gab damals eigentlich nicht eine echte Rettung. Das levitische Priestertum führte nicht zu diesem Ziel. Von einer Rettung spricht der Hebräerschreiber erst in Verbindung mit dem Messias, dem Sohne Gottes, in Kapitel 6, Vers 9 etwa. Dieser hat eine ewige Rettung herbeigeführt. In dieser Rettung stehen wir heute. Wir kennen sie. Aber Abraham und David und alle diese haben sie nicht gekannt. Sie haben im Glauben vorausgeschaut und im Glauben darauf gehofft und haben sich gefreut. Und haben sich gefreut darüber, dass Gott Sünden vergibt. Aber sie haben immer wieder opfern müssen. Und im nächsten Kapitel werden wir lesen, dass das Gewissen nie so richtig entlastet wurde. Also, die priesterliche Ordnung des Sohnes ist höher, denn die levitische, sie führt in der Tat zum Ziel. Und eins der schönsten Verse in diesem Abschnitt ist ja Vers 25. Er kann bis zum Ende, bis zum Ziel retten, die, die heute zu ihm kommen. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Der beginnt mit Kapitel 8, Vers 1 und geht bis zu Kapitel 10, Vers 18. 8, Vers 1 bis 10, Vers 18. Es ist dies der Abschnitt, in dem wir stehen blieben im Vorjahr. Die Überschrift könnte man so fassen: Der Sohn Gottes ist erhaben, und darum geht es in diesem ganzen Teil des Hebräerbriefes, um die Erhabenheit des Sohnes Gottes als Priester, als Hoherpriester. Und es gibt jetzt verschiedene Argumente dafür. Und das Argument, das hier angegeben wird, lautet: Der Sohn ist erhaben als Hoherpriester wegen seines vorzüglichen Dienstes. Wegen seines vorzüglichen Dienstes. Und jetzt gilt es zu beweisen, dass dieser Dienst vorzüglich ist, das heißt, dem Levitischen vorzuziehen ist. Er ist besser denn jener Dienst. Wie ist er vorzüglich? Drei Antworten werden hier gegeben. Erstens, in 8, den Versen 1 bis 5, der Dienst Jesu als Hoherpriester geschieht in einem höheren Heiligtum. In einem Heiligtum, das nicht von Händen gemacht ist, wie das alttestamentliche Heiligtum. Das himmlische Heiligtum ist nicht mit Händen gemacht. Das alttestamentliche war zwar vom Himmel her vorgeschrieben, aber es musste immer noch mit Händen gemacht werden und gehörte zu einer geschaffenen Welt. Aber das Heiligtum, in das Jesus Christus eingeht, gehört nicht zu einer geschaffenen Welt. Das gehört zur Gegenwart Gottes selbst. Er ist dieses Heiligtum. Zweitens, der Dienst unseres Hohen Priesters geschieht im Rahmen eines besseren Bundes. Das Heiligtum ist besser und der Bund, im Rahmen dessen der Dienst unseres Hohen Priesters geschieht, ist ein besserer Bund als der frühere Bund. Nicht, dass der frühere Bund schlecht war. Nicht in dem Sinne ist dieser besser, weil jener schlecht war, sondern weil er nicht vorgesehen war, um das Eigentliche darzustellen. Der Bund hatte es mit Menschen zu tun, die eigentlich nicht imstande waren, diesen Bund einzuhalten. Sie haben ihn immer wieder gebrochen. Aber jetzt ändert Gott das Herz dessen, die im neuen Bund sind. Und das Gesetz, wir haben es hier auch mit einem Gesetz zu tun, das Gesetz ist gleichsam der Vertrag dieses Bundes. Und dieses Gesetz ist jetzt nicht etwas, das wir einzuhalten haben, sondern etwas, das in uns hineingeschrieben worden ist und uns zum Wesen geworden ist. Wir sind im Wesen andere Menschen. Deshalb ist Christentum nicht Leistung oder Gehorsam. Christentum ist Wesen, ist Sein. Wir sind Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind. Wir dürfen wachsen und zunehmen. Aber alles hängt von Jesus Christus ab. Er ist unser Bürger. Also, der Dienst des Sohnes Gottes als Hohepriester ist vorzüglich, weil er im Rahmen eines besseren Bundes geschieht. Das ist Kapitel 8, Vers 6 bis Kapitel 9, Vers 22. In diesen Versen ist die Rede von einem besseren Bund. Und jetzt kommt die Rede von einem besseren Opfer. Wir haben ein besseres Heiligtum, einen besseren Bund und ein besseres Opfer. Und hier sind wir gleichsam beim Ziel der Lehrausführungen des Schreibers im Hebräerbrief. Nach diesem kommt kaum mehr Lehre. Die Lehre geht bis zu Kapitel 10, Vers 18. Im Rest von Kapitel 10 haben wir einfach Ermahnung. In Kapitel 11 haben wir Beispiele vom Glauben. In Kapitel 12 und 13 haben wir praktische Anweisungen, wie man treu sein kann. Der Höhepunkt des Hebräerbriefes ist dieser Abschnitt hier, in dem wir damals stehen blieben. Es geht um ein besseres Opfer, denn Jesus Christus kam, um sein Leben zu geben als Opfer für viele. Er geschieht, dieser Dienst, mit einem besseren Opfer. 9, Vers 23 bis Kapitel 10, Vers 18. Wir haben hier 8 Hinweise auf dieses bessere Opfer und was es bedeutet. Und ich möchte auf diese Hinweise oder diese Hinweise nennen. Zuerst die Verse 23 und 24. Das bessere Heiligtum verlangte ein besseres Opfer. Wir sagten, dass Jesus seinen Dienst tut in einem besseren Heiligtum. Und dieses bessere Heiligtum verlangt ein besseres Opfer, als das erste Heiligtum verlangte. Lesen wir diese Verse. So ist es also notwendig, dass die Abbilder der Himmel, der im Himmel befindlichen Dinge, durch solches gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst, durch bessere Opfer denn diese. Es geziemt sich, dass die Abbilder durch die erwähnten Opfer gereinigt würden. Aber die himmlischen Dinge selbst, wovon jene Abbilder waren, müssen durch bessere Opfer gereinigt werden. Denn nicht in ein von Händen gemachtes Allerheiligste ging Christus ein, nämlich in ein Bild des wahren Allerheiligsten, nicht so, sondern in den Himmel selbst. Nun vor Gott zu erscheinen zu unseren Gunsten, das heißt für uns oder an unserer Stelle, sodass wir die Gunst davon tragen, den Gewinn davon haben. Hier tritt eine Frage auf, wahrscheinlich bei fast jedem Bibelleser, der nicht nur Wörter liest, sondern auch den Sinn des Satzes. Nämlich, wieso müssen die himmlischen Dinge gereinigt werden? Hier müssen wir das Wort Reinigung oder Reinigen ein wenig klären, und zwar von der biblischen Perspektive. Wenn wir im Deutschen dieses Wort gebrauchen, dann ist klar, es muss Schmutz weg. Es muss sauber gemacht werden. Es werden, wird Geschirr gespült, gereinigt, es wird ein Auto gewaschen und so weiter. Wir reinigen immer wieder. Unsere Kleider müssen gewaschen werden. Und hier heißt es, wird ein Haus gereinigt. Zwei Häuser werden gereinigt, ein irdisches und ein himmlisches. Sie sind Heiligtümer, das heißt Tempel. Das erste Heiligtum war allerdings eine Schiffstiftshütte. Aber es musste gereinigt werden, nicht mit Wasser, sondern mit Blut. War es denn unrein? Das ist die Frage. Woraus war die Stiftshütte gemacht? War das Holz dreckig? Waren die Pläne, das heißt die Leinwand und die Felle und all das, war das schmutzig? War es sündig? War es moralisch sündig? Inwiefern musste es gereinigt werden? Was heißt das gereinigt? Gott gibt dem Mose einen Plan und auch wird vorgeschrieben, wie diese Stiftshütte gemacht werden soll. Und dann geht man in die Arbeit. Und es heißt, dass der Vorarbeiter, der Chef dieser ganzen Arbeiten, der ganze Chef für den Bau der Stiftshütte, voll des Heiligen Geistes war. Ein merkwürdiger Ausdruck für das Alte Testament. Er kommt einige Male sonst noch vor, aber denken wir daran, hier ist ein Arbeiter in Erz und Gold und Silber und so weiter, und er ist voll des Heiligen Geistes, während er arbeitet. Warum? Damit er genaue Arbeit leistet, genau dem himmlischen Bild entsprechend. Er muss geführt werden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dabei, wenn die Stiftshütte errichtet wird. Das heißt, die Maße, die Pläne, die Blaupausen gleichsam, die waren vom Himmel, das Bild von der Stiftshütte, das, wonach man arbeitete, war vom Himmel, deshalb war es vollkommen. Aber die Arbeitsweise, die Errichtung dieser Stiftshütte, musste auch noch garantiert werden. Was ist denn jetzt verkehrt an dieser Stiftshütte? Warum wird sie jetzt für unrein gehalten? Das Bild kommt vom Himmel, das Material, ja, das kommt aus Menschenhänden und so vielleicht, aber sie haben es Gott geweiht, und sobald es Gott geweiht war, war es heilig. Es war ihm geheiligt. So heißt es im Alten Testament. Und dann ist der Heilige Geist noch dabei, füllt die Mitarbeiter, sodass es so entsteht. Was heißt hier reinigen? Das ist eine interessante Frage. Wir müssen jetzt etwas umdenken. Es geht hier nicht um Reinigung in dem Sinne, wie wir gewohnt sind zu denken. Das Wort Reinigung wird hier in einem kultischen oder etwas anderen Sinne gebraucht. Stellen Sie sich vor, die Stiftshütte wäre fertig gewesen. Die Priester hätten ihre Kleider angezogen und jetzt wären sie einfach so an die Arbeit gegangen. Und sie wären in die Stiftshütte reingegangen und hätten da angefangen zu opfern und Weihrauch zu brennen und die Brote aufzulegen. Und der Hohepriester wäre am Yom Kippur, am Versöhnungstag, ins Allerheiligste gegangen. Was wäre geschehen? Sündige Menschen hätten das Heiligtum entweiht. Das Heilige wäre für Sünder unrein gewesen. Jetzt müssen wir umgekehrt denken, ja? Dadurch, dass ein Unreiner ins Reine geht, verunreinigt er das Reine, aber umgekehrt gedacht, verunreinigt das Heiligtum ihn. Er entweiht es. Wir müssen hier an den Gedanken weihen wahrscheinlich denken. Dass die Stiftshütte ist für ihn eigentlich ein Gebiet, das ihm verboten ist zu übertreten. So wie wenn ich nicht ins Unreine tapfen möchte. So ist diese Stiftshütte für mich verboten. Ich darf nicht rein. Und jetzt wird, damit man in die Stiftshütte treten kann, die Stiftshütte für den Betretenden gereinigt. Das heißt, es muss ein Zeichen sein von Blut, von vergossenem Blut, von getötetem Leben. Und der Priester, der unrein, der Sünder ist, der muss gereinigt werden, damit er in die Stiftshütte hineingehen kann. Und nun sagt der Schreiber hier, wenn das in diesem Fall schon so sein musste, das Blut fließen musste, damit man die Stiftshütte betreten konnte, wie viel mehr nicht für den, der in den Himmel kommen will. Nicht der Himmel wird gereinigt, sondern er wird betretbar gemacht. In diesem Sinne gereinigt. Für mich wird er betretbar durch das Opferblut von Jesus Christus. Indem ich gereinigt werde, darf ich dort hineingehen. Dadurch, dass Jesus Christus ein besseres Opfer als Tieropfer gebracht hat, ist der Himmel mir zugänglich. Er ist mir rein geworden, das heißt betretbar geworden, nicht mehr verbotenes Gelände. Der Himmel verlangt ein besseres Opfer. Das heißt, wer ihn betreten will, der braucht ein besseres Opfer als ein Tier, ein Schaf oder ein Ziegenbock. Jesus hat dieses Opfer gebracht. Und nun dürfen wir den Himmel betreten. Im nächsten Teil dieses größeren Teils heißt es, oder haben wir das Thema, die Einmaligkeit des Opfers zeigt, dass es ein besseres Opfer ist. Die Verse 25 und 26 sprechen hiervon. Die Tatsache, dass dieses Opfer unseres Herrn einmaligen Charakter hat, spricht davon, dass es ein besseres ist. Wir lesen die Verse. Noch damit er sich selbst oftmals darbrächte, gleich wie der hohe Priester Jahr für Jahr eingeht mit Blut von anderem, da es in dem Fall für ihn notwendig gewesen wäre, oftmals zu leiden, seit Grundlegung der Welt. Aber nun ist er einmal am Ende der Welt erschienen, um durch sein Opfer Sünde wegzutun. Als Jesus starb, ging es dem Ende der Welt zu. Gegen Ende der Welt. Jesus Christus bringt das Ende der Welt. Ich habe jetzt nicht Zeit, dieses auszuführen. Aber wir sollten vorsichtig sein, wenn wir sagen, wir leben in der letzten Zeit. Nicht im Vergleich zu der Zeit der ersten Jünger. Nein, nicht nur die ersten Jünger, sondern Jesus selbst hat in der letzten Zeit gelebt. Er bringt das Ende der Welt. Aber das ist nicht das Thema dieser Verse. Das ist nur etwas nebenbei, das er erwähnt. Am Ende der Welt, das heißt gegen Ende der Weltgeschichte, kommt das eigentliche Opfer. Wenn er jetzt, wie die alttestamentlichen Priester, immer wieder hätte opfern müssen, dann hätte er seit dem Sündenfall von Adam und Eva opfern müssen, Jahr für Jahr. Das hat er aber nicht getan. Warum nicht? Es war nicht nötig. Ein Opfer genügt, und das hat er gegen Ende der Welt gebracht. Er ist nicht wie ein hoher Priester im Alten Testament, der jedes Jahr neu opfern muss. Nein, ein Opfer genügt für Adam und Eva und alle Menschen, bis Jesus wiederkommt. Das spricht davon, dass dieses Opfer besser ist, denn das Opfern von, denn die Tiere, die Kälber und die Schafe im Alten Testament. Die Einmaligkeit dieses Opfers spricht davon. Und deshalb ist es eine Blasphemie und eine solche große Tragik, wenn man heute immer noch davon spricht, dass ein neues Opfer geschieht. Von einem Messopfer zu sprechen, ist höchste Irrlehre. Das ist ein Wegtun, ein Negieren des einmaligen Opfers von Jesus Christus. Jesus Christus ist einmal gestorben für uns alle, für Abraham, für Adam und Eva, ja für Abel und Kain und alle diese. Ob Kain je wirklich zum Glauben gekommen ist und Buße getan hat über seine Sünde, wissen wir nicht. Aber Jesus starb für ihn. Gott hat sich um ihn bemüht. Und er bemüht sich um jeden Menschen, der auf diese Welt kommt. Jesus ist für jeden gestorben, niemand ausgenommen. Deshalb kann jeder von uns zugehen auf jeden Menschen und sagen, Jesus ist für dich gestorben, ohne dass wir das irgendwo geschrieben sehen müssten. Weil wir wissen, Jesus ist für alle gestorben. Wenn wir auf der Welt sind, dann dürfen wir von Johannes 3, Vers 16 wissen, Jesus ist für uns gekommen. Also hat Gott die Welt geliebt, die Welt von Menschen. Er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit wer an ihn glaubt, unter den Menschen, die in dieser Welt sind, nicht verloren gehe. Warum nicht? Warum muss er nicht verloren gehen? Weil Jesus sich selbst für ihn gegeben hat. Für jeden von uns. Ein Opfer genügt für alle Menschen. Dort wird geopfert für Menschen in Israel. Aber sie wurden nicht dadurch gerettet. Das waren Bilder, die hinweisen sollten und den Glauben stärken sollte an das kommende Opfer des Messias. Ein weiteres Argument für die Vorzüglichkeit dieses Opfers haben wir in den Versen 27 und 28. Der Ausgang unserer Menschheitsgeschichte offenbart den Wert dieses Opfers. Der Ausgang unserer Menschheitsgeschichte offenbart den Wert dieses Opfers. Das heißt, das Ende zeigt es. Wir lesen, und insofern es das Los der Menschen ist, einmal zu sterben. Einmal, nicht jedes Jahr. Ein Mensch stirbt einmal. Und dann ist es aus. Und er wird nicht wiedergeboren, in irgendeiner Wesensform, und kommt dann neu auf die Welt. Er ist einmal geboren und stirbt einmal, und dann ist es aus. Das ist das Ende seiner Geschichte. Nein, nicht ganz. Wie steht es geschrieben? Danach kommt das Gericht. Er stirbt einmal, aber das ist nicht sein Ende. Dann kommt er ins Gericht. Das ist der Ausgang seiner Geschichte. Aber das ist nicht der einzige Ausgang. Insofern ist das Los der Menschen ist, einmal zu sterben, nach diesem aber das Gericht kommt, so wird Christus einmal dargebracht worden, um die Sünden vieler zu tragen, die einmal sterben müssen. Er wird ein zweites Mal erscheinen, dieses Mal ohne Bezug auf Sünde, und zwar zum Heil denen, die auf ihn warten. Wenn ein Mensch sterben muss, und dann ist es endgültig, dann ist sein Los nicht mehr veränderbar, dann geziemt es sich, dass Jesus einmal für Menschen stirbt, und dann ist es auch gültig. Und wer auf dieses Heil dann hofft, der kommt nicht ins Gericht, sondern, wie steht's hier geschrieben? Zum Heil. Der kommt ins Heil, nicht in das Gericht, das zum Tode verurteilt. Wahrlich, wahrlich, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, das zum Tode verurteilt, zum ewigen Tode. Sondern er ist bereits vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer an Jesus glaubt und an seinen Tod für ihn, der ist schon dort gewesen, das, wo es hinter dem Gericht ist. Einmal hier in diesem Leib sterben, Gericht, ewiger Tod. Wer aber jetzt schon in seinem Leben, bevor er stirbt, einen anderen Weg einschlägt, der ist in Christus schon dort am Ende gewesen. Und sein Ausgang, der Ausgang seiner Geschichte ist ewiges Heil, nicht ewiger Tod. Der Ausgang zeigt es, dass das Opfer von Jesus Christus wirklich besser ist. Denn hier werden Menschen gerettet von einem ewigen Tod. Wenn man stirbt, dann ist entschieden, wo man hinkommt. Und wenn man dann selig gestorben ist, wenn man dann als Geretteter, als an Jesus Christus Glaubender starb, dann ist man ewiglich gerettet und kommt nicht ins Gericht. Das zeigt, dass dieses Opfer wirklich trägt. Es entscheidet für alle Ewigkeit. Es ist ein Opfer einmal gegeben, das aber für alle Ewigkeit gilt und hindurchträgt. Der nächste Abschnitt besteht aus den Versen 1 bis 4 in Kapitel 10. Aber es geht immer noch um diesen Text, der mit Vers 23 begann. Es geht um das bessere Opfer. Und wir haben hier einen vierten Hinweis auf dieses bessere Opfer. Die Tatsache, dass das Gewissen entlastet wird durch dieses Opfer, spricht davon, dass es besser ist. Denn da das Gesetz einen Schatten hat, der guten Dinge, die kommen, nicht das Ebenbild selbst der Sachen, kann es niemals mit denselben Opfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen, das heißt ans Ziel bringen. Wenn das der Fall gewesen wäre, dass diese Opfer ans Ziel gebracht hätten, dann hätte man ja aufgehört zu opfern, sagt er in Vers 2. Hätten sonst ihre Darbringungen nicht aufgehört, wenn sie Vollendung gebracht hätten, weil die obliegenden Diensttuenden ein für allemal gereinigt durch diese Opfer als Gereinigte kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten? Das ist der entscheidende Satz. Kein Gewissen mehr, kein Mitwissen mehr von Sünden. Sind Sie Christ? Wenn Sie Christ sind, dann haben Sie ein Gewissen, das gereinigt ist. Wenn Sie nicht ein reines Gewissen haben, dann fragen Sie sich, ob Sie Christ sind. Wenn Sie meinen, Sie sind Christ, dann fragen Sie sich, inwiefern ist dieses neu befleckt. Aber auch wenn das Gewissen befleckt wird als Christ, ist es nicht mehr dieses belastete Gewissen, dieses beschwerte Gewissen, das wir vor unserer Bekehrung hatten, das kennen wir nicht mehr. Ein Christ hat ein Gewissen, das grundsätzlich entlastet ist. Es trägt nicht mehr diese Schuld. Natürlich gibt es Menschen, dessen Gewissen plagt sie kaum mehr, wenn überhaupt. Sie haben sich immun gemacht. Das Gewissen meldet nicht mehr. Der große Prediger Spurgeon in London erzählt mal eine Geschichte von einem Bauern. Der hatte einen Hund. Und das war ein guter Hund. Und er hat gemeldet, wenn Gefahr war. Und in einer Nacht bellt er. Oh, oh. Aber der Bauer will schlafen. Das stört ihn, dass der Hund bellt. Und alle Bemühungen, den Hund zum Schweigen zu bringen, haben keinen Erfolg. Und er wird so ärgerlich, er holt seine Flinte und er schießt seinen Hund. Und dann kann er schlafen. Ja. Am nächsten Morgen merkt er, dass sein Schatz weg ist. Die Räuber waren da. Und haben ganz schön aufgeräumt. Spurgeon sagt, so ist das, wenn man sein Gewissen erschießt. Das meldet zu Recht. Aber wir können es töten, abtöten. Und dann natürlich meldet es nicht mehr. Ein toter Hund bellt nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass keine Gefahr da wäre. Die Leute machen, wie wenn jetzt keine Gefahr mehr wäre, ja? Man ist blind geworden für die Gefahr, die Ohren hören nichts mehr, Die Sinne sind betäubt für Realität. Und man lebt in einer anderen Welt und meint, oh, wie schön ist diese Welt. Nicht wahr? Welch ein Erwachen wird es einmal geben, wenn die ganze Schuld wie ein neues Gewicht auf einen kommt, wenn das Gericht kommt. Aber unsere Augen sind geöffnet worden, unser Gewissen ist entlastet worden, weil wir Stellung nahmen zu unserer Schuld und wir glaubten, dass Jesus, ein anderer Jesus, sie getragen hatte. Dieses entlastete Gewissen, sagt der Schreiber hier, kennt keiner im Alten Testament. Wussten Sie das? Der muss jedes Jahr neu opfern. Und jedes Jahr kommt wieder ein Yom Kippur-Tag. Und dann kommen noch all die Opfer dazwischen. Das Gewissen ist nie durch ein Opfer wirklich entlastet. Man hat nie so richtig Vergebung. Ja, und Psalm 32? Welch Glück, wenn einem die Sünden vergeben sind. Das ist alles kontobezogen vorweg. Ja. David kennt kein richtiges, entlastetes Gewissen, aber er kennt die Freude des Glaubens. Und das ist schon eine gewisse Entlastung, das ist klar. Aber solange das eigentliche Opfer nicht gebracht war, kann ja Gott die Sünde nicht wegnehmen. Denn Gott kann im Grunde nicht Sünde vergeben. Gott muss Sünde immer strafen. Nur wenn sie wirklich gerichtet ist, kann er vergeben. Dieses muss klar sein. Gott vergibt nicht einfach so Sünde. Das kann er nur tun aufgrund eines Opfers, das im Glauben beansprucht wird. Und dann kann er loslassen. Aber weil die Sünde wirklich weg ist, deshalb, dann hält er uns die Schuld nicht mehr entgegen. Aber bei Gott muss Realität vorhanden sein. Der streicht nicht einfach so ein Konto, wie das hier auf Erden manchmal geschieht. Wie sagt man das, wenn man Konkurs, ja. Man macht Konkurs, ja, und dann wird das gestrichen. Aber Gerechtigkeit geschieht ja nicht. Nicht wahr? Gerecht ist das nicht. Es ist zwar dem Gesetz entsprechend. Aber wir merken, wir sind hilflos, hier letztlich gerechte Situationen zu schaffen. Das geht nicht. Wir müssen irgendwie Wege finden, wie wir noch weiter arbeiten können als Gesellschaft. Aber eines Tages wird alles geklärt werden. Und wohl dem dann, der dann sein eigenes Konto geklärt hat bei Jesus Christus. Hätten sonst ihre Darbringungen nicht aufgehört, weil die obliegenden Diensttuenden ein für allemal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. In diesen Opfern ist jedoch alljährlich ein Erinnern an Sünden. Denn es ist unmöglich, für Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Aber sie müssen weggenommen werden, wenn das Gewissen entlastet werden soll. Wir kommen zum fünften Hinweis auf dieses bessere Opfer. In den Versen 5, 6 und 7 argumentiert der Schreiber so. Das Opfer, das Jesus gebracht hat, ist ein Opfer, das Gott gefällt. Und schließlich ist er ja maßgebend, nicht wahr? Und wenn das Opfer ihm gefällt, dann ist es angenehm, dann ist es richtig. Aber die Opfer vorher, die waren ihm nicht angenehm. Aber er hat sie doch vorgeschrieben. Ja, jetzt müssen Sie biblische Sprache verstehen. Genauso wie beim Reinigen, ja? Es gibt ein Reinigen und ein Reinigen. Und wir müssen wissen, wie wird hier gedacht, wie wird hier gesprochen, was steckt hinter diesen Wörtern. In diesem Fall haben wir es mit wohl angenehm oder mit akzeptabel, mit gefallen im letzten Sinne zu tun. Dies ist letzte Sprache, nicht vorläufige Sprache. Ich lese die Verse. Darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, und wer ist das? Das ist Jesus, der Messias. Jesus, der Messias, sagt, wenn er in die Welt kommt, und dies steht nirgends in den Evangelien geschrieben, da wird nur von der Jungfrauengeburt erzählt, sie wird angekündigt und dann wird sie beschrieben, da wird geschrieben, steht geschrieben, dass sie geschah und in dieser Nacht erschienen Engel und so weiter. Aber was Jesus gesagt hat, als er geboren wurde, ob das bei der Zeugung war, als es irgendwo dazwischen während der 9 Monate mal war, oder als das bei der Geburt war, wir wissen nicht, wann das geschah. Wann er diese Worte gesprochen hat, wissen wir nicht. Aber er hat sie gesagt. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus, dem Geborenwerdenden, und dem Vater, der ihn zeugt. Das spricht von seiner ewigen Existenz als Gott, bevor er Mensch wurde. Er ist gesprächfähig mit dem Vater, trotz dessen, dass er als kleines Baby geboren wird. Opfer und Dargebrachtes wolltest du nicht. So. Und ich denke, ich lese in 2. Mose. So und so sollst du opfern. Das Gesetz ist doch der Ausdruck des Willens Gottes, sagen wir. Stimmt. Und jetzt plötzlich heißt es, das wollte ich nicht. Im Garten Gethsemane sagt Jesus einmal, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Stehen hier Wille Jesu und Wille des Vaters einander gegenüber? Kam das überhaupt vor, dass Jesus einen Willen hatte, der dem Willen seines Vaters entgegenstand? Nein. Ja. Hängt davon ab, woran Sie denken. Kann Gott sich widersprechen? Ja und nein. Hängt davon ab. Wovon sprechen Sie? Ja. Wir müssen lernen, wir müssen eine gesunde, biblische, heilige Dialektik kennenlernen. Dialektik spricht davon, von einer Zweiseitigkeit, Zweigleisigkeit in der Sprache. Nicht widersprüchlich, es gibt eine widersprüchliche Dialektik, nichts davon. Sondern es gibt scheinbare Widersprüche. Und ich will Ihnen auch gleich erklären, warum in diesem Fall ein scheinbarer Widerspruch ist. Gott hatte seinen Willen kundgetan im Garten Eden. Er hatte gesagt, von dem Baum sollst du nicht essen. Von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen. Von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Das war sein Wille. Jetzt kommt die Eva und gleich auch der Adam und sagt, nicht wie du willst, sondern wie ich will. Du sagst nein, wir sagen ja. Und dann wird gegessen. Und seitdem steht der Mensch im Widerspruch zu Gott. Der Wille Gottes wird gebrochen. Er wird nicht eingehalten. Aber Gott will nicht den Tod von Adam und Eva. Und doch hatte er gesagt, des Tages, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Gott tat, was er nicht wollte. Kann er das? Das sind Geheimnisse. Sehen Sie jetzt, unser Heil hat es mit Geheimnissen zu tun, die wir nie ergründen werden in dieser Welt. Wollen wir umso dankbarer sein? Wir können dieses Heil überhaupt nicht erfassen. Gott will nicht den Tod des Sünders und spricht ihn dennoch aus. Durch Ezechiel lässt er rufen ins Volk hinein, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Aber sie werden sterben und Gott will ihren Tod, wenn sie nicht leben wollen. Sehen Sie, ja und nein. Je nachdem. Gott will nicht den Tod des Sünders, und dennoch wird sein Wille im Gericht geschehen. Und jetzt kommt Jesus und trägt das von Gott, das von Gott geschaffene Leben in sich als Mensch. Er ist Gott und er ist Mensch. Und als Mensch hat er Leben, das Gott in Adam und Eva geschaffen hatte. Und dieses Leben sagt, ich will sein. Ich will nicht sterben. Wenn unser Leben gesund ist, dann will es weiter bestehen. Und es will dynamisch sein. Es will nicht nur vorhanden sein, sondern es will wirklich da sein. Es will etwas bedeuten. Wir wollen etwas bedeuten. Wir wissen um unsere Bedeutung. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und Jesus als Mensch will leben. Er will nicht sterben. Nicht mein Wille geschehe. Welcher Wille? Der Wille, weiter im Leibe am Leben zu bleiben. Ist das ein Wille Gottes? Ja. Gott hatte ihn in Adam und Eva geschaffen. Gott hatte diesen Willen in unser Leben hineingelegt. Nicht mein Wille, der Gottes Wille ist, aber dein Wille. Gottes Wille steht im Widerspruch zu Gottes Willen. Warum? Letztlich, weil unser Wille im Widerspruch zu seinem Willen steht. Deshalb, und weil Gott in seiner Liebe einen Weg einschlägt, der für unsere Logik unlogisch ist und unmöglich ist, aber er geht ihn. In seiner Liebe wird ein Weg eingeschlagen, der seiner Heiligkeit entspricht. Und obwohl Heiligkeit und Liebe in vollkommener Harmonie sind, scheinen sie auseinanderzubarsten am Kreuz. Aber nur weil sie eine Harmonie sind, wiederum, war das Kreuz überhaupt möglich. Denn aus Liebe trägt Jesus die von der Heiligkeit Gottes aus seiner Heiligkeit kommenden Zorn Gottes. Aus seiner Liebe trägt er diesen Zorn. Aber in dem Moment wird er von Gott getrennt. Das sind Tiefen, die wir nie erfassen können. Ich komme, deinen Willen zu tun. Welchen Willen? Den Willen der Rettung. Den Willen, diesen Tod, den Gott nicht will und doch wollen muss gleichsam, von seiner Heiligkeit her, zu überwinden. Opfer und Dargebrachtes wolltest du nicht, in welchem Sinne? In dem Sinne, dass das nicht das Letzte ist, was er wollte. Er hat sie verordnet. Er wollte sie als Bilder, aber er wollte sie nicht in dem Sinne, dass sie die Sünde wegnehmen würden. Das wollte er nicht. Das konnte er nicht wollen, weil ein Tier nicht mein Mensch ist, nicht im Bilde Gottes geschaffen ist. Und deshalb sind sie nicht sein letzter Wille. Hier ist sein letzter Wille. Und deshalb sagt der Sohn, wenn er geboren wird als Mensch, aber einen Leib bereitetest du mir. Dieses kommt aus den Psalmen, dieses Wort. Dort ist das Wort schon bekannt gemacht worden, dass der Messias einmal sprechen würde. Prophetisch ist es dort festgehalten. Dort heißt es aber nicht so, wie es hier steht. Dort heißt es, das Ohr hast du mir geöffnet. Im Zitat hier im Hebräerbrief heißt es, einen Leib hast du mir bereitet. Das geöffnete Ohr ist nicht das Ohr, mit dem wir hören, sondern das Ohrläppchen, das durchbohrt wird, als Zeichen einer Versklavung. Das erste Wort nach den 10 Geboten in Kapitel 21, wo die 10 Gebote beginnen, wo sie ausgelegt werden, wo sie angewendet werden, wo beschrieben wird, wie das aussieht, wenn die 10 Gebote im Volk Israel gehalten werden. Das erste Wort ist ein sehr interessantes. Und logisch wissen wir nicht, warum das so steht. Aber von der Heilsgeschichte her können wir, von diesem Text her wissen wir, warum. wie willkürlich aus dem ganzen Leben Israels plötzlich hier ein Beispiel, wie das aussieht. Da nimmt Gott ein Beispiel von einem Sklaven, der sagt, ich will Sklave bleiben, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Herrn und so weiter und so weiter. Und dann, weil er Sklave bleiben will, muss er an die Tür, an den Posten der Tür sein Ohrläppchen hinlegen und dann wird es durchbohrt und hinfort weiß jeder, er ist freiwilligerweise ein lebenslänglicher Sklave. Als Jesus Leib annahm, hat er Sklavenform angenommen, sagt Paulus in Philipper Kapitel 2. Er nahm die Lebensform eines Sklaven an. Er ließ sich einschränken, einkerken, um unseren Weg zu gehen. Es heißt einmal in Johannes Kapitel 18, sie nahmen ihn, sie banden ihn und sie führten ihn weg. Das ist unsere Geschichte. Und Jesus kommt in unsere Bindung hinein, in unser Gefängnis hinein, in unser Los hinein. Er lässt sich nehmen, er lässt sich binden, er lässt sich wegführen auf den Altar Gottes am Kreuz und dort gibt er sein Leben für uns. Einen Leib bereitetest du mir, an Brandopfern und Opfern für Sünde hattest du dein Wohlgefallen nicht, letztlich. Ja. Dann sagte ich, siehe, ich komme, deinen Willen Gott zu tun, deinen Heilswillen, nicht den Gerichtswillen. In der Rolle des Buches ist von mir geschrieben, dort, wo von diesen Opfern die Rede war, dort inmitten dieses Textes ist die Rede von einem besseren Opfer. Der Schreiber weist darauf hin, dass gerade dort, wo das alte Opferwesen war, dort ist schon ein Hinweis, dort sind die Prophetien auf das künftige Opfer. Mit anderen Worten, jene Opfer waren nicht das Endgültige. Jetzt kommen die Verse 8 bis 10. In diesen Versen heißt es, wir sind geheiligt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass dieses Opfer besser ist. Das heißt, wir sind jetzt wirklich rein geworden, wir sind jetzt wirklich Gott geheiligt, wir werden von der Sünde frei. Indem er oben sagt, Opfer und Dargebrachtes und Brandopfer und Opfer für Sünde wolltest du nicht, letztlich, noch hattest du Wohlgefallen daran, welche dem Gesetz entsprechend dargebracht werden, merken Sie? Dem Gesetz entsprechend. Wer hat das Gesetz gegeben? Gott. Sie entsprechen dem Willen Gottes und doch will Gott sie nicht. Sehen Sie, zwei Schichten von Willen Gottes, wegen unserer Sünde. Dann hat er gesagt, siehe, ich komme zu tun, o Gott, deinen Willen. Mit diesem hebt er das Erste auf, damit er das Zweite hinstelle. In welchem Willen, ich komme deinen Willen zu tun. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern er will, dass er gerettet werden. In diesem Retterwillen sind wir geheiligt, der auf Golgatha seinen Ausdruck findet. In welchem Willen wir Geheiligte sind, durch das Darbringen des Leibes Jesu Christi, ein für allemal, kein Opfer mehr. Aber wir sollten oft daran denken, damit wir nicht vergessen, dieses tut zu meinem Gedächtnis, vergisst mich nicht. Wir sollten immer wieder an dieses Opfer denken. Wir sollten nie vergessen, was Jesus für uns getan hat. Deshalb sollen wir immer wieder zum Abendmahl kommen, damit wir hier eine Erinnerungshilfe haben. Und deshalb sollten wir immer wieder in den Evangelien den Todesbericht Jesu dort lesen. Wir sollten immer wieder Texte lesen von diesem Opfer. Und der Hebräerschreiber macht uns das ja sehr klar und deutlich und schildert das in sehr großen Weise. Er zeigt, dass dieses Opfer das bessere Opfer ist, das wirklich Sünden wegnimmt. Warum will man dann etwas anderes? Können Sie sich das vorstellen? Warum wollen die Leser, die Hebräer hier, dennoch beim alttestamentlichen Opferdienst stehen bleiben? Ich glaube, dieser Brief hat seinen Erfolg gehabt. Ich kann mir das kaum anders vorstellen. Ich glaube, die Leute sind geheilt worden. Und wenn Sie Menschen kennen, die den schillernden Gottesdienst, der die Sinne anspricht, vorziehen, dann zeigen Sie ihnen einmal, was Jesus getan hat. Und lassen Sie diese Leute einmal den Hebräerbrief lesen. Und ich weiß nicht, die Augen müssen schon ganz schön zu sein und blind bleiben, wenn sie da nicht merken, dass dieses das viel bessere Opfer ist. Dann muss man geheilt werden von dem Gefallen an einem irdischen Opferdienst. Nun, das genügt wieder für heute Abend. Morgen machen wir Fortsetzung mit 11 bis 14, wo es heißt, das eine Opfer leistet mehr denn die vielen. Damals viele Opfer, jetzt nur ein Opfer, aber dieses eine Opfer erreicht viel, viel mehr als jene vielen. Wir wollen zusammen beten. O Herr Jesus, wir danken dir wieder, dass du dich selbst hingabst als Opfer für uns. Vergib, Herr, dass wir so wenig daran denken und so wenig Freude darüber haben. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Opfer. Wir danken dir, Herr, dass du bereit warst, den Willen des Vaters zu tun und deinen Willen, deinen natürlichen Willen aufzugeben, damit wir gerettet würden. Wir danken dir, Herr, dass du kamst, um den Willen des Vaters zu tun. Herr, wir bitten dich, lass auch diesen Willen uns prägen. Hilf uns, Herr, auch solche zu sein, die sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hilf uns, Herr, deinen Willen zu tun, was immer er auch sein mag. Herr, du weißt, wie der Wille oft so gebunden ist. Ich bitte dich, Herr, befreie ihn. Schenke uns, Herr, einen echten Liebeswillen, deinen Willen zu tun. Schenke uns, Herr, wirkliche Freude an deinem Willen. Herr, wir möchten so gern deine Wunder an dieser Stelle sehen. Wir möchten so gern Zeichen deiner Herrlichkeit erkennen um uns, wo Menschen wirklich ergriffen werden und innerlich umgepolt werden. O Herr, schenke es. Amen.